SWR 2 Tandem.
Personenschaden im Gleisbett. So lautet die Durchsage im Zug, wenn sich wieder einmal ein Mensch vor einen ICE geworfen hat. Viktor Staudt hat mit 30 Jahren versucht, sich auf diese Weise das Leben zu nehmen, und er hat es überlebt. Wie es dazu kam und wie er danach einen Weg aus Depressionen und Todessehnsucht fand, schildert der gebürtige Niederländer in einem Gespräch mit Almut Engelin.
Viktor Staudt, vor über 15 Jahren haben Sie sich verzweifelt und lebensmüde vor ein ICE geworfen. Sie haben das überlebt und Ihre Beine dabei verloren, den Großteil Ihrer Beine. Wie geht es Ihnen heute?
Ich glaube, mir geht's gut. Mir geht's, glaube ich, genauso gut wie die meisten Leute durchschnittlich. Ich habe meine Probleme. Ich habe gute Tage, schlechte Tage. Einer meiner größten Probleme zurzeit sind die Phantomschmerzen. Das sind also Schmerzen in den Teilen meines Körpers, die ich nicht mehr habe. Gerade auch in meinen Füßen habe ich ständig das Gefühl, als würde ich Schuhe tragen, die zwei Größen zu klein sind. Und die kann ich einfach nicht ausziehen und die kann ich nie mehr ausziehen. Und ich habe vor mittlerweile auch schon wieder fast 10 Jahre entschieden, die Schmerzmittel, die ich deswegen von meiner Ärztin verschrieben bekommen habe, rauszuschmeißen. Ich habe gedacht, die sind relativ stark, opiatmäßig. Wenn ich das jeden Tag weiterhin nehme, dann sind die Schmerzen vielleicht etwas weniger. Aber ich bin einfach müde, komme zu nichts. Und was soll ich da noch? Ich musste für mich damals eine Entscheidung treffen, mit Schmerzmitteln oder ohne Schmerzmitteln, und dann die Schmerzen akzeptieren. Und ich glaube, die Schmerzen, die kann ich jetzt akzeptieren, so wie ich auch die Brille akzeptiere. Man spürt sie schon, aber es nervt einen nicht mehr.
Sie haben ein Buch geschrieben, die Geschichte meines Selbstmords und wie ich das Leben wiederfand. Und Sie stellen dieses Buch vor, Sie sind den Fragen von Journalisten ausgesetzt, sehr direkt zu Dingen, die unheimlich persönlich und unheimlich existenziell sind und sehr tief unter die Haut gehen. Können Sie das gut inzwischen? Geht das?
Ich komme mir manchmal ein bisschen nackig vor, weil ich sitze dort. Alle, die das Buch gelesen haben, wissen schon einiges von mir, würde ich behaupten. Die Problematik ist nicht nur persönlich, aber gerade auch für Zuhörer sehr persönlich. Und was ich damit meine, ist, dass es passiert kaum, dass ich ein Interview gebe und nicht Menge Rückmeldungen oder Zuschriften bekomme von Leuten, die sich also identifizieren könnten mit der Problematik. Es geht dabei in manchen Fällen auch wirklich über die Entscheidung Leben oder Sterben. So, ich versuche immer sehr nah dran zu bleiben, so wie ich bin, auch wenn das vielleicht manchmal schwierig ist. Ja, manchmal fällt mir es einfacher, manchmal fällt mir es schwerer. Sich daran gewöhnen werde ich, glaube ich, nicht. Nein, es bleibt immer eine kleine Herausforderung.
Ich würde gerne mit Ihnen sprechen über die Zeit vor diesem Versuch, sich umzubringen. Was war so qualvoll, was war so zermürbend, dass Sie irgendwann tatsächlich nur noch den Wunsch hatten, dem ein Ende zu machen? Wie würden Sie das beschreiben?
Angst und Panikattacke. Angst und Panikattacke, wovon ich erst später herausgefunden habe, dass das eine Folge war, eine Depression. Die Angst- und Panikattacke, die haben mir im Endeffekt das ganze alltägliche Leben unmöglich gemacht. Ich gebe ein Beispiel. Wenn ich in einem Supermarkt war oder jemand kommt auf mich zu, mich zu grüßen, war mein erster Gedanke, wie komme ich hier weg? Gerade wenn ich das erzähle, erinnere ich mich noch und ich schaue schon hier, wo ist der Ausgang? Wie komme ich hier weg? Weil ich wusste, in mir ist eine Angst, die jederzeit explodieren kann. Und auch jetzt, wenn ich darüber rede, spüre ich diese Angst. Aber ich weiß, die Chance, dass sie explodiert, ist sehr gering, weil ich habe ein gutes Medikament und wir sind 15 Jahre weiter. Aber diese Angst war damals sehr stark ausgeprägt. Es gab überhaupt keine Hemmungen. Und das führte dazu, dass innerhalb kurzer Zeit, so wie man sagt auf Deutsch, die Brühe quasi über meinen Kopf lief. Und nicht nur über meinen Kopf, sondern über meinen ganzen Körper. Und natürlich, am Anfang fragen andere Leute, geht's dir gut? Ist es dir so warm? Kommen wir gehen draußen? Oder man weiß selber auch nicht, was los ist. Und ich glaube, die Verzweiflung oder die Ohnmacht, weil man nicht weiß, wieso man diese Angstattacke hat und zusätzlich nicht weiß, wie man sie bekämpfen kann. macht, dass man irgendwie denkt, ja, wie soll es dann jetzt so noch weitergehen, wenn ich sogar nicht mehr in der Lage bin, vor der Kasse in der Reihe einfach zu stehen, zu warten, bis ich dran bin. Da schon habe ich diese Angstgefühle. Rede nicht davon, wenn ich von Freunden oder Bekannten eingeladen werde, um ins Kino zu gehen oder in ein Restaurant oder in eine Kneipe. Total normale, alltägliche Sache. Und
da passierte das auch sehr
stark. Ja. Da passiert es eigentlich im Moment, dass ich mit anderen Leuten konfrontiert bin, gerade auch in einem sozialen Umfeld, man nennt es auch einen sozialen Angst, glaube ich, oder so, kamen diese Angstattacke, diese Panikattacke, und wenn es richtig schlimm kam, dann hat es sich auch angefühlt, als würde dieser Schweiß quasi aus meinem Körper rausgepresst. Und ja, man schämt sich. Und das ist, was ich sehr oft auch gesagt habe. Würde ich jetzt zum Beispiel eine chronische Erkältung haben oder ist mein Bein gebrochen und ich würde sagen, Leute, ich kann heute nicht mitgehen, weil mein Bein ist gebrochen, dann hätten alle meine Bekannten das verstanden. Aber wenn ich sage, ich kann heute nicht mitgehen, weil ich habe eine Angstattacke, dann neigen Leute dazu zu sagen, aber komm, geh mit, wir sind dabei. Und
die verstehen es nicht.
Die verstehen das nicht. Und wenn du dann sagst, ich bleibe heute zu Hause und nächste Woche auch, dann beim dritten Mal wirst du schon gar nicht mehr eingeladen. Und im Endeffekt meint man, ja, jetzt bist du auch selber ein bisschen schuld, weil du gehst nicht mit. Aber ich möchte schon betonen, dass wir schon reden von einem Prozess, was über Jahre geht. Ich glaube nicht, dass Leute, die kämpfen mit Suizidgedanken, das machen, weil die letzte Woche zum ersten Mal eine Panikattacke hatte.
Wann fing das an bei Ihnen?
Die reine Panikattacke fing an, wenn ich an der Universität war. Das kann ich mich noch gut erinnern. Die anderen Symptome, diese sogenannte Depression, ich habe während meiner Abiturzeit konnte ich überhaupt nicht reden. Ich habe nur gestottert. Das ist jetzt vielleicht schwer nachvollziehbar, aber es ist auf jeden Fall eine Tatsache. Und als das Stottern vorbeiging, dann kamen also die Angst- und Panikattacken.
Mit 19, 20 fingen die Panikattacken an?
Ja, ich weiß noch ganz genau, ich saß in einem Raum für eine Vorlesung, einfach mit allen anderen Studenten. Und mir wurde wirklich heiß, dass ich weiß noch, dass ein Bekannter, der neben mir saß, hat gesagt, hey Jungs, Viktor schmilzt oder so, oder? So wie Schnee schmilzt vor der Sonne. Ja, ich bin mal rausgegangen und ich habe Wasser getrunken und bei der nächsten Vorlesung genau das Gleiche. Dann kommt es zurück, wenn ich im Straßenbahn saß. So entwickelte sich
das. Wie oft am Tag hatten Sie sowas?
Das war schon unterschiedlich. Ich meine, sag mal so, an Tagen, wo ich keine Vorlesung hatte oder wo ich wenig draußen gegangen bin, würde das wahrscheinlich nicht so oft der Fall sein.
Wenn Sie alleine waren, hatten Sie kein Problem?
Nein, wenn ich alleine war, hatte ich kein Problem. Genau. Es gibt natürlich Situationen. Ich habe längere Zeit in einem Büro gearbeitet. Die ersten paar Wochen, dass ich da hingegangen bin, habe ich morgens manchmal schon ein Glas Rotwein getrunken, dass ich denke, dann beruhige ich mich zumindest mal. Und irgendwie gewöhnt man sich dann eine bestimmte Situation und dann kann man es vielleicht besser bekämpfen. Und also sogar wenn die Probleme nicht auftauchen, ist die Drohung dort. Und ich glaube, das ist, was viele Leute auch verstehen, die auch diese Probleme haben. Auch wenn es vielleicht nicht so aussieht, die Drohung spürt man schon und nimmt einem die Möglichkeit, mitzumachen.
Die Angst vor der Angst.
Die Angst vor der Angst wächst auf jeden Fall. Ich denke, es ist in meinem Fall auf jeden Fall so ermüdend, es saugt so viel Energie, dass wenn das einmal passiert an einem Tag, dann gehe ich nach Hause und dann mache ich den ganzen Tag quasi nichts mehr. Mhm. Oder gehe alle Situationen aus dem Weg, wo das nochmal auftauchen würde. Wenn es zweimal passierte am Tag, dann war ich völlig durch. Dann würde ich sicher nicht nochmal rausgehen.
Also man kann sagen, Sie haben eigentlich mit dem Problem über 10 Jahre gelebt, denn Sie waren bei Ihrem Selbsttötungsversuch 30. Und ja. Sie sind jetzt 46.
Ja, wissen Sie, wenn ich jetzt zurückschaue, jetzt kann ich auch besser natürlich zurückschauen, weil ich jetzt auch das richtige Medikament habe und auch mittlerweile verstehe oder zumindest teilweise, was alles passiert ist, wieso das funktionierte und so weiter. Als Kind, ich war in der Grundschule, da war ich 8 oder 9 Jahre alt und dann habe ich immer gemeint, draußen vor der Klasse, dort wo die Autos fahren und die Radfahrer und wo die Läden und die Büros sind und die Fußgänger, da ist die richtige Welt in Farbe. Und drinnen, wo ich bin in der Schule, ist die Welt in Schwarz-Weiß. Und sobald die Schule vorbei ist, kann ich aus der Schwarz-Weiß-Welt in die Welt der Farben reingehen. Und ich habe immer gemeint, das geht allen so. Ich habe das auch nie in Frage gestellt. Ich fand das normal. Ich denke, es geht mir jetzt schlecht. Ich fühle mich nicht wohl. Ich konnte auch nicht genau sagen, wieso, aber ich habe mich einfach nicht wohl gefühlt. Und man könnte vielleicht sagen, dass das alle Symptome sind, eine Depression, die irgendwo damals angefangen hat.
Nun gibt es ja sehr, sehr viele Menschen, die Angststörungen haben. Das ist ein großes Thema inzwischen. Und sehr häufig wird darauf verwiesen, dass es viel mit Kindheitsproblemen zu tun hat. Gewalterfahrung in der Kindheit und so weiter. Sie schreiben in Ihrem Buch nichts darüber. Gibt es bei Ihnen irgendeine Erklärung in dieser Richtung?
Was ich verstanden habe bezüglich dieser sogenannten Borderline-Persönlichkeitsstörung, das ist, was bei mir dann im Endeffekt diagnostiziert worden ist. Und eine Depression ist nur, zwischen Anführungsstrichen, ein Unterteil davon. Ist entweder, weil es also sexuelle Missbrauch gegeben hat in der Vergangenheit, oder sogenannte emotionelle Vernachlässigung. Und sexuelle Missbrauch, davon ist überhaupt keine Rede. Vielleicht habe ich nicht gelernt, mich mit meinen Emotionen auseinanderzusetzen. Ja, wie geht man um mit Enttäuschungen? Wie geht man um mit Spannungen? Wie geht man um mit Leistungsangst? Und als ich 6, 7 Jahre alt war, bin ich mit meinen Eltern in Urlaub gefahren nach Italien. Und da ist die Mentalität etwas anders. Die Leute sind sehr, sehr warm. Da fasst man sich auch gegenseitig mehr an ohne Probleme. Man umarmt sich und so. Und das hat auf mich einen sehr großen Eindruck gemacht. Und erst etwas 30 Jahre später, oder 40 Jahre später, habe ich festgestellt, wie groß. Weil als ich dann umziehen wollte nach Italien, vor nur 3 Jahre her, bin ich dort hingefahren, habe dann mit meinem Auto die Küste besucht, dort, wo ich mit meinen Eltern Urlaub gemacht habe. Und jetzt, wenn ich daran denke, werde ich schon wieder emotionell. Und dann habe ich das Meer gesehen und den Strand. Und ich habe angefangen zu weinen. Ich musste mein Auto anhalten und habe gedacht, was passiert? Und manchmal gibt es Sachen, die einem in der Kindheit passieren, die sind so schlimm, die hinterfolgen einem das ganze Leben. Und das hier ist genau das Gegenteil. Das war eine so positive Erfahrung. Deswegen lebe ich auch in Italien. Oder das ist einer der Gründe, wieso ich da jetzt bin. Also die Wärme damals, angeblich war das für mich etwas Neues. Oder etwas, was mich auf jeden Fall dermaßen beeindruckt hat, dass ich es nie mehr vergessen bin. Spricht das dafür, dass es nicht genügend vorhanden war innerhalb der Familie? Wer sagt es? Es ist schwierig, es ist keine Mathematik, aber etwas ist schon daran. Ich fühlte mich schon einsam. Wie soll ich das sagen? Man kann viele Freunde haben und trotzdem ist man völlig alleine. Und ich glaube, das trifft auf mich zu.
Diese Angstattacken haben Sie nun 10 Jahre verfolgt, also richtig verfolgt, kann man sagen, und bedroht. Und Sie haben das geschildert, wie sehr sich die Angst vor diesen Attacken dann immer mehr aufbaut. Wie sind Sie damit umgegangen? Man entwickelt ja Strategien. Was haben Sie versucht?
Ja, natürlich.
Was war Ihre Strategie?
Ich war öfters beim Arzt. Und was ich vom Arzt bekam, waren Beruhigungsmedikamente, einfach Tranquilizers auf gut Deutsch gesagt. Gleichzeitig hatte ich für mich eine Strategie entwickelt, laufen, schwimmen, relativ viel, zwar jeden Tag, gesund essen, nicht rauchen, keine komischen Sachen, also körperlich mich selber stärken. Und ich habe auch wirklich gemeint, irgendwo schaffe ich es, irgendwo kann ich diese Angst bekämpfen. Und dann stellt man fest, dass das also nicht so funktioniert. Im Endeffekt hat man mindestens 3 Probleme. Das tatsächliche Problem, eine Angst- oder Panikattacke oder Depression. Aber dazu kommen die Verzweiflung und die Einsamkeit. Und ich bin der Meinung, dass die Verzweiflung und die Einsamkeit einem im Endeffekt alle Hoffnung nehmen. Es gibt eine Mauer, die man mit der Zeit um sich baut, oder Nebel, so wie ich das im Buch beschrieben habe, die um einem herum wächst. Und wenn diese Nebel nicht nachlässt, wird es richtig dunkel.
Sie haben gesagt, dass man sich so sehr schämt dafür.
Ja.
Also vielleicht als Mann auch besonders noch. Ging das denn mit Ihrer Scham so weit, dass Sie auch den Ärzten, die Ihnen helfen sollten, nicht glasklar gesagt haben, was und wie dramatisch es ist?
Ich werde nicht gesagt haben, ich kann nicht mehr weiter. Ich werde schon gesagt haben, es geht mir nicht gut. Mir läuft Schweiß über meinen Stirn, wenn jemand mit mir reden möchte im Supermarkt. Ja, vielleicht habe ich das nicht richtig, gerade wenn man sein Bestes tut, um selber ein Problem zu lösen, denke ich, ist es gar nicht so einfach zu sagen, so schlimm ist es.
Die Scham ist auch das, was so einsam macht, weil man muss ja das immer verstecken.
Ja, die Scham macht einsam. Oh ja, natürlich, natürlich.
Können Sie heute damit anders umgehen? Also können Sie, wenn Sie jetzt in diesem Gespräch durch irgendetwas ausgelöst so eine Attacke bekommen und Sie sind plötzlich schweißüberströmt und ich weiß nicht, ob Ihr Herz rast oder welche Symptome. Könnten Sie das aushalten? Könnten Sie hier sitzen und sagen, ja, ich habe jetzt so eine Attacke. So what? Sie wird vorbeigehen.
Nein, ich sag's ganz ehrlich. Es ist schon wesentlich weniger wie früher. Früher hätte ich es gar nicht geschafft, hier überhaupt 2 Minuten sitzen zu bleiben. Und mittlerweile sind wir, glaube ich, schon eine halbe Stunde hier. Wenn es passiert, dann kann ich versuchen, mich ein bisschen zu beruhigen, dass ich denke, okay, einmal atmen. Und weil ich das gute Medikament habe, darauf verlasse ich mich auch, das Antidepressivum, bleibt die Attacke quasi irgendwo hängen in der Mitte. Also die explodiert nicht richtig. Sollte sie trotzdem richtig explodieren, was möglich ist, dann werde ich wahrscheinlich sagen, kann ich kurz auf die Toilette gehen oder so, ja.
Gab es einen Auslöser für die Tat selber, für diesen Selbsttötungsversuch?
Ja, auf jeden Fall. Ich war 2 Wochen krankgeschrieben in dieser Zeit und ich war dann beim Betriebsarzt und habe dann gesagt, ich kann nicht zurück auf die Arbeit, ich schaffe das nicht mehr. Und er hat so etwas gesagt wie, ach, naja, gut, du bist jetzt um 2 Wochen zu Hause. Ich sehe keinen Grund, du bist gesund, du bist jung, die Stelle ist doch nicht schlecht. Versuch's einfach mal wieder. Und dann habe ich gesagt, ich kriege das nicht hin, ich kann dann nicht hin. Wo lag jetzt das Problem? Weil die Stelle war okay. Und nur schon die Gedanke, dass ich morgens dann aus der Wohnung rausgehen sollte, im Straßenbahn, was schon ein Problem war, oder im Zug, das war genügend Grund zu sagen, ich muss mir etwas einfallen lassen, damit das nicht mehr passiert.
Sie haben sich dann vor diesen Zug geworfen und sind gerettet worden und sind aufgewacht und wussten, Ihre Panikattacken sind nicht weg und Sie haben jetzt dann auch noch keine Beine mehr oder fast keine Beine mehr. Ich weiß aus Ihrem Buch, dass Sie natürlich dann noch viel weniger leben wollten.
Ein Arzt sagte zu mir, Sie hatte ein Problem und jetzt haben Sie ein zweites Problem dazu. Jetzt sind Sie noch schwer behindert.
Ja.
Wie soll das dann weitergehen?
Haben Sie irgendeine Erinnerung, wo sich zum ersten Mal für Sie sowas wie Licht am Ende des Tunnels zeigte, wo Sie Hoffnung geschöpft haben?
Ich war im Krankenhaus, anschließend war ich in einer Reha-Klinik und irgendwo heißt es dann, so, die Wunde sind geheilt, der Rollstuhl ist da, mehr kann man auch nicht machen. Ja, und dann geht man also wieder raus und dann bezieht man eine Wohnung. Und die Wohnung ist rollstuhlgerecht natürlich. Und ich glaube, ich habe mir dann irgendwo zugesprochen und sagt, okay, Victor, versuch es dann halt einfach mal. Geh mal schauen, ob du noch schwimmen kannst, ob du Auto fahren kannst. Und dann entdeckt man das nach und nach, okay, einiges geht noch. Etwa 5 Jahre später, also dann kann man schon sagen, okay, ich habe mir schon Zeit gelassen, um wirklich zu schauen, wie komme ich mit dieser Situation zurecht, habe ich gemeint, jetzt 5 Jahre später bin ich noch genauso weit wie am Tag vor dem Sprung. Ich kann nicht mehr. Und dann bin ich zu meiner Ärztin gegangen und habe ihr gesagt, ich weiß einfach nicht mehr, wie es weitergehen soll. Und ich habe schon einiges gemacht, selbstständig von zu Hause aus mit Websites und Internet und so. Das war gerade so ein bisschen im Kommen. Und ich glaube, ich bin schon ein bisschen kreativ, so das hat gut gepasst. Aber egal, wie erfolgreich das auch manchmal war, die Depression war einfach da.
Und wie fühlte sich die Depression an?
Na, die Depression habe ich eigentlich nie so wahrgenommen, weil als die Ärztin dann zu mir sagte, ich bin der Meinung, sie habe eine Depression. Und deswegen haben sie die Angst- und Panikattacke. Und ich habe das auch noch verneint, weil ich habe gesagt, nein, ich bin sicher nicht depressiv. Weil ich meine, depressive Leute, die liegen den ganzen Tag im Bett oder die trinken morgens um 9:30 schon eine Flasche Whisky leer oder so. So bin ich nicht. Ich bin fit, ich gehe raus, ich mache Sport und so. Und so naiv war ich, dass ich gar nicht wusste, dass man auch depressiv sein kann, gerade wenn man alles versucht, um nicht depressiv zu sein. Gut, die Ärztin dann hat gesagt, versuchen wir ein Medikament. Und erst diese Erfahrung, die war so weltbewegend, dass ich dann irgendwie gemeint habe, wow, es ist ein komplett neues Leben. Ich konnte den Tag nur anfangen, wenn ich im Hinterkopf die Gedanken hatte, okay, sollte es heute nicht gehen, dann kann ich auf jeden Fall mich selber das Leben nehmen, so oder so. Irgendwie ist das immer noch ein Ausweg. Und dann konnte ich also raus aus dem Bett oder in meinen Rollstuhl und so weiter. Gut, Ärztin, Medikamente. 2-3 Wochen später wache ich morgens auf und ich weiß noch ganz genau, ich denke, da ist nichts. Da ist keine Verspannung, da sind keine Suizidgedanken, es ist einfach leer, es ist ruhig. Ich wache morgens auf und denke, okay, ich gehe mal Kaffee kochen.
Ich verstehe, das Mittel war dann das Richtige und es war einfach Gold und es hat Ihre Situation grundlegend verändert und verbessert. Aber heißt es auch, dass die Glücksgefühle von Ihnen weg sind?
Nein, das glaube ich nicht. Ich bin schon noch in der Lage, Glücksgefühle zu erfahren, aber vielleicht etwas weniger intensiv, aber noch immer intensiv genügend, damit ich sie erkenne. Und wenn ich dann dafür leben kann, ohne Angst- und Panikattacke, ohne extreme Gefühle von Enttäuschung, ohne extreme Gefühle von Einsamkeit, wenn das alles ein bisschen gedämpft wird, ach, das macht das Leben im Endeffekt schon etwas einfacher, vielleicht sogar etwas besser auszuhalten.
Und sie wirken unheimlich lebendig und sie wirken auch unheimlich emotional. Sie wirken jetzt im Gespräch überhaupt nicht wie jemand, der so runtergedopt ist.
Ich nehme eigentlich relativ wenig und für 80-90% sind die Angstattacken jetzt beruhigt sozusagen. Und die 20%, dass die nochmal auftauchen, damit kann ich leben, weil ich weiß, es ist nur 20% und das ist dann okay so.
Auch wenn die Frage jetzt furchtbar klingt, dieser Versuch, sich umzubringen. Das war ja ein tiefer Einschnitt in ihrem Leben. Und das ganze Selbstbild, an dem sie vorher so stark gearbeitet haben, auch dieser virile, starke, fähige Mann, also so mit dem ganzen Fitness und Schwimmen und so, da ist ihnen ja so richtig was weggehauen worden. War das jetzt auch zu irgendwas gut?
Nein, ich würde lügen, wenn ich ja sagen würde. Dass ich fähig bin, jetzt damit umzugehen, auf eine Art und Weise, dass ich gerade auch für andere Leute etwas bedeuten kann, dass andere Leute, die jetzt in der Situation sind, wo ich damals drin war und jetzt die Möglichkeit habe, meine Geschichte zur Kenntnis zu nehmen, egal was die danach entscheiden, das ist natürlich etwas sehr Wertvolles. Und das macht, dass ich mich gerade auch, wenn ich diese Zuschriften lese, denke, okay, ich habe etwas bedeuten können für andere in diesem Leben. Und im Endeffekt kommt es, glaube ich, darauf an. Aber es ist eine harte Aufgabe. Ich glaube, das ist einer der größten Probleme, die man hat, wenn man diese Borderline-Persönlichkeitsstörung hat oder eine Depression. Wenn es schlecht geht, ist alles schlecht. Und es bleibt immer schlecht. Und alles, was bis dahin passiert ist, ist nichts. Und die Gedanke kommt also ab und zu nochmal bei mir, dass ich denke, es ist alles nichts. Aber Gott sei Dank habe ich dann innerhalb von der gleichen Sekunde haargenau einen Gegengedanke, die steuert, die sagt, nein, Victor, das stimmt nicht.
Mit dem letzten Satz Ihres Buches wenden Sie sich an den Leser selber, und zwar an den betroffenen Leser. Ja. Da steht der Satz, zuhören kann ich immer, sobald du anfängst zu reden.
Ja, ja, oh Gott, und Leser haben das gut gelesen. Ich bekomme sehr viele Zuschriften. Und ich glaube, das Einzige, was ich machen kann, ist Hoffnung zu geben, dass es vielleicht eine Lösung gibt, obwohl es jetzt aussieht, als ob es nie mehr eine Lösung geben wird.
Und wie hat sich Ihr Bild von Ihnen selber verändert?
Ich glaube, ich bin etwas milder geworden mir selber gegenüber. Man ändert sich nicht so einfach. Und ich glaube, ich kann besser mit mir selber umgehen jetzt im Vergleich zu früher. Ja, das ist, glaube ich, meine Antwort.
Wie ist das mit der Einsamkeit heute? Also Sie haben gesagt, wie einsam diese Panikattacken und diese große Scham, dieses das auch verstecken zu wollen, wie einsam das gemacht hat und wie sehr es eigentlich Beziehungen verhindert hat.
Ja, alles.
Kommen Sie da einen Schritt weiter oder ist das etwas, was immer bleibt?
Ich glaube, das ist etwas, was immer bleibt. Als ich mein Buch geschrieben habe, hatte ich sehr viel Angst, nicht so sehr, aber ich habe schon gedacht, wie werden die Leute reagieren. Mittlerweile sind wir fast 3 Jahre weiter. Es wächst eine neue Einsamkeit. Ich habe mich selber in eine Situation manövriert. Jetzt bin ich derjenige, der seine Geschichte erzählt. Davon gibt es nicht so viele. Und ich sitze in einer Position, wo ich relativ alleine sitze. Und das ist auch nicht so einfach immer. Ich meine, ich habe sehr oft, dass ich abends, wenn ich alle Mails beantwortet habe, und dann denke ich, ja, und was ist jetzt mit mir? Und ja, das ist auch so ein Gefühl, wobei ich sofort versuche, das zu korrigieren, damit es nicht mich übernimmt, ja, nicht, dass ich denke, oh, wo ist die nächste Flasche Whisky war, oder ich muss, Victor, es geht dir gut, du hast deine Freunde, du hast einen Bekannten, es ist okay. Und dann versuche ich das gegenzusteuern. Ja, es ist ein einsames Abenteuer.
Das Leben wiederfinden. Mit Victor Staudt sprach Almut Engelin. Das Buch von Victor Staudt, Die Geschichte meines Selbstmordes und wie ich das Leben wiederfand, ist im Drömer Verlag erschienen und kostet 14,99 €.